So, einen schönen guten Morgen. Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und wir wollen gleich mit einem Danklied beginnen. Dank dem Herrn mit frohem Mut, glaube ich, so heißt es. Ja? Denn er ist freundlich, er ist gut. Nein, dank dem Herrn und für seine Güte. Und seine Güte währet ewiglich. Und seine Wahrheit für und für. Also wir wollen Gott danken. Ein Tag zum Danken, ein Tag zum Preisen, ein Tag, um Gott anzubeten. Halleluja. So. Tontechnik Nummer 9, Mikrofon. Okay, wir fangen an. Christa, hast du ein Gedicht von der Güte Gottes? Und dann wollen wir den Herrn preisen noch mit Zeugnissen. Wir wollen dem Herrn danken. Er ist gut und seine Güte währet ewiglich. Aber zuerst mal ein Gedicht.
All mein Tun und all mein Denken will ich Gott aus Liebe schenken. Herr, in deinem ewigen Reich mache mich den Engeln gleich. Seit ich die heilige Taufe empfangen, ist mit Satans Macht vorbei. Ich hab nach der Welt nun kein Verlangen, denn Gottes Bund macht mich nun frei. Verloren kann ich nicht mehr sein, weil Jesus zog ins Herz mir ein. Ich beuge mich ganz tief, heb meine Hand empor und leise, ja ganz leise, hör ich der Engelchor.
Amen. Praise Gott. Praise dem Herrn. Wer möchte Gott danken? Wir haben eine schöne Zeit gehabt. Die Heilungstage, die sind vorbei, aber du hast jetzt noch ein Dankeschön. Und unser Gerhard hat auch ein Dankeschön. Und ich wünsche allen Geburtstagskinder, die Geburtstag hatten, Gottes Segen. Manche habe ich erreicht, manche habe ich nicht erreicht. So, aber mein Segen gilt euch.
Ich möchte meinen Vater im Himmel, dem Göttlichen, danken für die drei Könige und die Königin, die zwar nicht aus dem Morgenland, aber aus, ja, Thailand kamen, zu Barbaras Geburtstag. Und dann möchte ich danken, als ich schon 5 Jahre in den Spreewiesen Spandaus Schmetterlinge fing, da hat Gott eine wunderbare Blume im Sorbenland aufgehen lassen. Und diese Blume ist nun schon 45 Jahre an meiner Seite meine Stütze. Und ich würde nicht hier stehen, wenn es sie nicht gegeben hätte. Und ich danke Gott, meinem Vater, für diesen seinen Engel.
Amen. Praise Gott. Also du siehst, was unsere Schwester von Engeln erzählt hat, die sind real. Entweder haben sie einen Rock oder Jeanshose. Okay. Was erzählst du?
Ich möchte Gott danken dafür, dass ich hatte mein Auto sauber machen müssen wegen dem vom Schnee. Und bin dermaßen dumm hingefallen, aber ich habe mir nichts gebrochen und gar nichts. Das Einzige, was ein bisschen blaue Flecke und ich danke dafür.
Amen. Amen. Praise Gott. Noch jemand, der ein Zeugnis hat zur Ehre Gottes? Irgendwas Gutes erlebt?
Ich möchte dem Herrn danken dafür, dass er für mich die Nummer 1 ist und ich die 0 sein darf. Und wenn wir beide zusammen beten, dann sind wir schon 100.
Und wenn die anderen noch sind, sind wir gleich 1000. Schön, dass du da bist.
Ja, ich lag 14 Tage im Krankenhaus, fast 14 Tage, und bin da eigentlich reingerutscht. Also die Ärzte meinten, ich gehöre ja da gar nicht hin. Aber ich weiß heute, dass Gott mich dorthin gestellt hat. Ich habe die Alkoholiker kennengelernt, die Leute, die Demenz hatten. Ich habe so viel Armes und Bitteres kennengelernt. Und war mit in den Gruppen drin, wenn die Menschen sich ihre Not von der Seele geredet haben. Und dann war ich auch an der Reihe und ich dachte, was soll ich denn da bloß sagen? Und dann kam in mein Herz, Rosemarie, erzähle aus deiner Kindheit. Erzähle alles und wie du auch mit Gott dann Verbindung hast aufgenommen. Und ich habe erzählt und dann sagte die Gruppenleiterin, heute haben Sie das Gespräch hier geführt, ganz alleine. Und dann haben die zu mir gesagt, Rosemarie, geh nicht weg, bleib bei uns, wir brauchen dich. Und so haben wir Abend für Abend zusammengesessen. Und Johannes, 2 Männer kommen und werden sich taufen lassen. Die haben bei mir schon angerufen. Deswegen war ich da. Ich freue mich so, dass Gott solche Sachen macht. Und ich bin kerngesund.
Ja, das ist der liebe Gott. Er macht manchmal dumme Sachen, um was Gescheites draus zu machen. Okay, Dankeschön. Okay, praise God.
Ich möchte dem himmlischen Vater dafür danken, dass er mich am letzten Sonntag während der Abschlussveranstaltung von den Heilungstagen so tief gesegnet hat. Amen.
Amen. Danke. Und wir singen weiter und preisen Gott jetzt noch mit den nächsten Liedern, der uns in seine Nachfolge gerufen hat, dem wir dienen dürfen, den wir preisen dürfen heute Morgen. Ich danke dir, Heiland, dass du da bist in unserer Mitte nach deiner großen Verheißung. Anbetung sei dir. Halleluja. Praise Gott. Du bist der Friede. Und wir möchten heute Morgen unser Morgenopfer dem Herrn bringen, ihn anbeten. Und ich lade dich ein, bring Gott das, was auf deinem Herzen ist, als Lob- und Dankopfer. Wir preisen den Herrn, und das haben wir in den Heilungstagen so wunderbar gelernt. Einfach, wer Dankopfer, der preiset mich, und das ist, wie ich ihm den Weg des Heils zeige. Gott will uns noch mehr geben, als das, was wir heute besitzen und haben. Er will uns reich beschenken. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt dich preisen dürfen mit unseren Gaben. Du hast uns beschenkt bis jetzt. Hast bis zu diesem Moment uns durchgetragen, was mit uns sind bis zu diesem Augenblick. Und wir loben deinen großartigen Namen. Halleluja. Amen. Wir bringen die Gaben nach vorne. Wir holen es nicht ab, sondern wir bringen es im Namen des Herrn Jesus. Und Gott möge dich segnen und alle, die nach vorne kommen und dem Herrn was geben möchten. Gott sei mit uns. Ich will dich preisen, Herr. Lass uns Gott preisen, aber gleichzeitig auch Fürbitte tun für die eben Krankenhaus sind, die krank sind. Der Herr kennt sie alle mit Namen und weiß, wo sie sind. Wir müssen nicht einzeln nennen, aber wir möchten unsere Hände emporheben, der Danksagung und des Preises, der Anbetung, aber auch der Fürbitte. Vater, wir erheben unsere Hände zu dir, dem allmächtigen Gott. Und wir danken dir, dass wir an allen Orten zu jeder Zeit eintreten dürfen. Oh Herr, zuerst einmal, wir treten für uns ein. Und wir danken dir für das, dass wir hier sein dürfen, dein Wort hören dürfen, Gottesdienst feiern dürfen. Aber wir treten auch jetzt ein für die, die krank sind und sich unserer Fürbitte anbefohlen haben. Herr, sei du bei ihnen. Segne sie, berühre sie, richte sie auf. Herr, stärke sie an Seele, Geist und Leib. Und wir sagen Amen. 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 Gott segne uns. Lass uns Platz nehmen. Heute haben wir volles Programm. Wir haben ja jeden Tag, jedes Mal in jedem Gottesdienst was Volles. Und wir nehmen aus der Fülle. Und ich möchte euch herzlich einladen, hier zu bleiben, nicht nach Hause zu gehen. Wir haben Predigt zuerst einmal Wort Gottes. Mein Thema ist Heilung durch das Abendmahl. Wir werden dann das Abendmahl miteinander feiern. Dann haben wir Matthias Hollinghaus hier. Er berichtet uns über Thailand und was dort alles läuft und passiert. Wir werden uns Zeit nehmen über Missionsarbeit, also im asiatischen Raum. Und er ist schon 10 Jahre dort und wird uns über diese Arbeit berichten. Und dann lade ich euch ein, bleibt hier, geht nicht nach Hause. Unser Bruder Peter hat so gut gekocht. Heute gibt es eine Spezialität und du solltest bei dieser Spezialität hier bleiben. Also, wenn du nach Hause gehst, verpasst du was. Und dann haben unsere Kinder, und den Kindern wünsche ich auch alles Gute in der Kinderstunde, die haben was mit Indianer zu tun heute. Also, die sind jetzt heute richtig in Nordamerika. Und ich wünsche den Kindern Gottes Segen. Die Kinder dürfen, also die Größeren, so alle, die in der Kinderstunde irgendwie in der Lage sind zu gehen, die sollen und dürfen jetzt dorthin gehen. Die haben Zelt aufgebaut, Indianermusik und. Okay, heute Morgen mein Thema Heilung durchs Abendmahl. Das hat Gott mir in den Heilungstagen gegeben. Irgendwie, ich bin eigentlich gar nicht darauf vorbereitet gewesen, aber plötzlich kam der Impuls, über das Abendmahl zu sprechen. Das Abendmahl als Schlüssel der Heilung, was das alles so auf sich hat. Keine Angst, ich bin nicht katholisch und werde auch nicht katholisch, aber ich will eigentlich ein paar Gedanken machen, die in der Christenheit gang und gäbe sind und zu Hause sind. So, es geht um unsere Gesundheit grundsätzlich. Auch in diesem Gottesdienst ist ein Teil noch dieser Heilungstage. Weißt du, wenn du einmal so in Fahrt bist, kannst du nicht mehr aufhören. Mir geht es auf jeden Fall so. Der Wagen rollt und einfach mitfahren. Und so war es auch, was Gott hier mir gezeigt hat über das Abendmahl. Die Verbindung mit Gott heilt uns. Und wo kriegst du mehr Verbindung mit dem Heiland als beim Abendmahl? Das hat Gott mir gezeigt diese Tage. Da kriegst du seelische und geistliche Gesundheit, aber auch körperliche Gesundheit. Gott in uns ist die stärkste Kraft, die es überhaupt gibt. Gott in uns, Jesus in uns, Heiliger Geist in uns. Gott in uns hat die größte Heilkraft, die es überhaupt gibt. Die größte Lebenskraft. Wie viele ihn aufnahmen, heißt es im Johannesevangelium, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wie viele ihn aufnahmen. Und wo nehmen wir Jesus besser auf als am Abendmahl? Er sagt, das ist mein Fleisch und mein Blut. Du beteiligst dich regelrecht an der Körperlichkeit Jesu beim Abendmahl. Jesus wird im Geist aufgenommen, wenn ich sage, komm Herr Jesus in mein Leben. Oder komm Herr Jesus, sei unser Gast. Was es auch immer ist, das passiert im Geist, in den Worten. Wir nehmen Jesus auf in den Heiligen Geist, indem ich ihn in Sprachen lobe und preise. Da nehme ich Jesus auf. In Gedanken nehme ich Jesus auf, wenn ich an ihn denke. Die Juden sagen, wenn zwei Juden sich über Gott unterhalten, der dritte im Bund ist der Herr. Also, wenn du über Jesus sprichst, du nimmst ihn auf. Wenn wir zu Jesus beten, nehmen wir Kontakt mit ihm, mit dem Himmel auf. Und beim Hören des Wortes, erst recht, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also wir haben so viele Hände, mit denen wir Jesus empfangen. Wir singen das ein altes Lied, wie soll ich dich empfangen? Du musst es nur lernen, nur anfangen, nur mal tun. Jesus wird in der Taufe angezogen, Römer 6, liest man mal, wie viele auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Also alle, die getauft sind, die tragen Jesus schon äußerlich mit sich. Wo du auch hingehst, als Getaufter, du trägst Jesus. Begreif das einmal, fass das einmal, wenn du es fassen kannst. Und dann, mein Thema heute, Jesus wird durch das Abendmahl aufgenommen. Und Jesus sagt, wer nicht mein Blut isst und mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der hat keinen Teil an mir. Du hast keinen Anteil an Jesus. Kannst noch so religiös sein. Abendmahl ist also nicht ein Thema, worüber man diskutieren und streiten sollte. Die Kirchen streiten sich leider. Aber Abendmahl ist der Befehl Jesu, darüber wird nicht diskutiert, sondern gehandelt. Sein Befehl und Befehle werden ausgeführt. Das war sogar der letzte Wille Gottes, der letzte Wille Jesu. Und man sollte also, wenn man schon den ganzen Menschen nicht respektiert, aber wenigstens seinen letzten Willen respektieren. Und sein Wille war, dass wir das Mahl halten. Es hat mich verlangt, sagt er, mit euch Gemeinschaft zu haben. Abendmahl ist also ein Befehl des Herrn. Und egal, was die Christenheit darüber denkt, also ich möchte jetzt die Diskussion über die religiösen Hintergründe und Ansichten und Streitereien über das Abendmahl vergessen. Ich möchte Abendmahl feiern. Und als sie das Mahl feierten, Gottesdienst feierten, sprach der Heilige Geist in Antiochien, sendet aus Paulus und Silas und so weiter zu dem Werk, wozu ich sie berufen habe. Also du siehst, Abendmahl und Aussendung hängt zusammen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Die Dämonen wissen, was im Abendmahl drin steckt. Die wissen bestens Bescheid. Nur die meisten Christen und Kirchen haben es noch nicht entdeckt, was dahinter steckt. Paulus sagt, als er über das Abendmahl spricht, ich habe es vom Herrn empfangen. 1. Korinther 11. Er sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Hast du es auch schon vom Herrn empfangen? Und ich möchte, wenn es noch nicht vom Herrn empfangen hast, dass du heute Morgen empfängst den Sinn, den tieferen Sinn vom Abendmahl. Und dann, wenn du jedes Mal das Abendmahl feierst, denkst, das hat Pastor Matthäus gesagt. Das hat er uns vermittelt, dank der Gnade Gottes, was im Abendmahl alles drinsteckt. Was für Sprengkraft. Ich habe einmal bei einem Befreiungsdienst erlebt, was Abendmahl bedeutet. Wir treiben da bei einer Schwester, ein kleines Mädchen, äußerlich gar nicht so stark, aber wenn die anfing da zu beten wie ein Riese, hat die gesprochen, so wie ein Mannsbild und so weiter. Und dann habe ich gesagt, und wir schwitzen schon, wir sind schon fertig, wir kommen nicht weiter. Und dann sage ich, im Namen Jesu, Dämon, alter Teufel, du musst raus. Und ich bin als Diener Gottes und ich gebiete dir, verlass das Menschenkind hier. Und dann schreit doch diese Frau in Männerstimme, tiefe Männerstimme, in tiefem Bass, und ich fahre nicht raus, ich fahre nicht raus. Und ich sage, und du fährst raus. Im Namen Jesu. Und dann sagt, ich fahre nicht raus, ich fahre nicht raus, ich fahre nicht raus. Okay? Er sagt, und warum willst du nicht rausfahren? Hier ist Fleisch. Ich sage, das gibt's doch nicht. Das war in Heilbronn in der Gemeinde, im Gemeindesaal. Es war keine Metzgerei, keine Schlachterei und dergleichen. Ich fahre nicht raus. Er sagt, und du gehst raus. Hier ist Fleisch. Und immer wieder, da hört nicht mehr auf, hier ist Fleisch, er geht nicht raus, hier ist Fleisch. Und ich bück mich am Boden, da wo die Frau liegt. Die lag auf dem Boden liegen lang, zwei Männer haben es gehalten. So mächtig war das kleine Weibchen. Und ich fahre nicht raus. Und dann liege ich da und gucke mal, wo da Fleisch sein könnte. Und was finde ich? Nur ein Stückchen vom Matzen, was wir beim Abendmahl verwenden. Ich dachte, soll das etwas sein? Und dann nehme ich dieses Stückchen vom Matzen und gehe auf die Person zu, lege an die Stirn und pah, der Dämon fuhr aus. Mit großem Geschrei und großem Gestank noch dazu. Dass meine Frau nachher mit der Spraydose gegangen ist, wir haben Fenster aufgemacht. Du, dieser Schwefelgestank, dieser Höllengestank ist kaum rausgegangen. Und es hat eine Weile gebraucht, bis so richtig alles durchgelüftet war. Du siehst also, die Dämonen haben Ahnung von der Kraft, die im Abendmahl drin steckt. sogar in einem Krümel, das liegen geblieben ist. Wie viel mehr sollten wir daran denken, was in dieser Amtshandlung vom Abendmahl drinsteckt. Paulus sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Und das war für mich eine Lektion seinesgleichen. Der Leib Jesu wird von vielen Menschen nicht begriffen. Die denken, der ist irgendwo im Himmel. Nein, er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Und deshalb schreibt Paulus, viele sind ahnungslos, gerade beim Abendmahl, was sie da machen. Die denken, das ist eine fromme Schluckimpfung oder irgendeine kultische Handlung, eine Zeremonie. Nein, das ist mehr. Wenn wir am Tisch des Herrn gehen und das Brot essen und den Wein trinken oder vom Fleisch und Blut Jesu zu uns nehmen, da beteiligen wir uns an Jesus. Da steckt unheimlich viel Sprengstoff drin. Wir müssen diese geistlichen Zusammenhänge verstehen und begreifen und den nötigen Durchblick dazu haben. Zuerst einmal, Nahrung ist für den menschlichen Körper unheimlich wichtig. Mit der Speise begann der Sündenfall und mit der Speise hört der Sündenfall auf. Und die Folgen des Sündenfalls. Adam aß vom Gewächs des Baumes und wir essen vom Brot und vom Trinken vom Kelch. Nahrung ist für die Gesundheit wichtig, für den Geist wichtig und auch für die Seele. Und wir brauchen für alle Bereiche die richtige, die passende Nahrung dazu. Nahrung ist wichtig zum Überleben, sonst verkümmern wir uns auch geistig. Du musst unterhalten werden, du musst gepredigt werden, die muss gesagt werden, die muss verkündigt werden. Die geistige Nahrung ist wichtig, auch die seelische Nahrung ist wichtig, die Anbetung Gottes. Und je mehr du Gott anbetest, desto mehr ist deine Seele erquickt. Je mehr du Gott lobst, desto mehr wird deine Seele aufgebaut. Je mehr du in Sprachen betest, desto mehr wirst du aufgebaut. Deine Seele wird hier in Sprachen aufgebaut. Du empfängst etwas vom Himmel. Und je mehr du liest, je mehr du dich informierst, da wird dein Geist aufgebaut. Und was ist mit unserem Körper? Denk an das Abendmahl. Und wir sollen ihn aufnehmen. Ihn aufnehmen. Viele sind geistig und geistlich verkümmert, weil sie sich nicht richtig ernähren. Die ernähren sich natürlich, aber nicht mit Jesus. Die fressen alles in sich hinein, bloß sie nehmen nicht Jesus in sich auf. Wie viele ihn aufnahmen. Jesus, als er das Brot vermehrte, dann sagte seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und es war ein Wunderbrot. Es wurde gebrochen, genauso wie beim Abendmahl. Es war die gleiche Amtshandlung. Er brach das Brot und gab es ihnen. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus sagt dann weiter, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Für das Geistige. Und das Gleiche auch, wie der Geist gab, auszusprechen. Das ist für die Anbetung wichtig. Wie der Geist gibt, auszusprechen. Es muss uns alles gegeben werden. Der Mensch also lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Abendmahl ist für mich eine Einsetzung des Herrn, nicht eine Erfindung der Apostel und der Kirche oder der Priester. Nein, es ist eine Einrichtung des Herrn. Der Herr hat die Taufe zurückgelassen als ein Sakrament, würde man sagen, als eine Einsetzung. Und ich denke, wir brauchen nicht mehr Sakramente, die reichen schon. Wenn wir die richtig halten, haben wir genug zu tun. Abendmahl und das sind die Einsetzungsworte. Eins am Anfang des Lebens Jesu und eins am Ende des Lebens Jesu. Und dann sagt Jesus bei der Einsetzung, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Anders als beim Passamahl der Juden. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das heißt also, der Leib ist noch nicht gegeben worden, der wird gegeben. Mein Leib, der für euch gegeben wird als Lösegeld, als Bezahlung der Sünden. Aber Gott hat mir einige Offenbarungen gegeben, die ich mit euch teilen möchte, die tiefere Bedeutung von dem Abendmahl, warum Jesus sein Leib den Jüngern gab. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und er gab das einfach weiter. Und tu das zu meinem Gedächtnis, sagt er. Jedes Mal schaltet sich bei dir was ein, wirst erinnert. Und er sagt, Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Vom anderen Brot wirst du Hunger kriegen und wieder essen und essen müssen. Das gebrochene Brot und der Kelch, der herumgereicht hat, halte ich fest. Ich werde ein paar Wahrheiten sagen, die vielleicht dich als frommen Pietisten, Pharisäer, Scheinheiligen oder was es auch immer ist, schockiert. Das gebrochene Brot und dieser Kelch, der herumgereicht wird, sind Reste von Jesus. Irdische Reste von Jesus. Du sagst ja, das ist von hier aus unserer Backstube. Ist egal, wo der Herr kommt. In dem Augenblick, wo ich den Segen des Herrn erbitte, ist das gesegnet, ist es lebendig, sind es Reste von Jesus. Jesus hat es das für dich und mich zurückgelassen. sind Reste von Jesus. Er gab sein Leben für uns hin und sagte, das ist mein Leben, der für euch gebrochen wird. Er gibt sein Leib für dich und mich hin. Er gibt alles, was er hat, hin. Bevor er sich am Kreuz schlagen und peinigen und quälen und verstümmeln und verletzen lässt und demütigen lässt und bespucken lässt und mit Dreck bewerfen lässt, gibt er zuerst mal alles raus. Weißt du, was er macht? Er verteilt sein Vermögen, bevor er fortgeht. Alles, was Jesus ist, verteilt er seinen Jüngern zuerst einmal. Du kriegst was und du kriegst was und du kriegst was. Das ist in der Antike, wenn jemand verreist ist, hat er eine Tonscherbe genommen, zerbrochen und gesagt, du kriegst was und du kriegst was. Und wenn wir zusammenkommen, dann probieren wir, passt das zusammen oder passt es nicht. Dann finden wir uns wieder zusammen. Das war so zur Identität. Der hat was gekriegt und der hat was gekriegt und der hat was gekriegt und der andere hat was gekriegt. Jeder hat von Jesus etwas bekommen beim Weggehen. Bevor er verhaftet wurde, bevor er verraten wurde, bevor was Schlimmes mit Jesus passierte, hat er sich ausgeteilt, sich vergeben. Der kriegt was, der kriegt was, der kriegt was, der kriegt was. Ganz wichtig, dass du es begreifst, was da passiert ist. Er gibt seine Kraft uns hin. Du kriegst was, du kriegst was, du kriegst was. Und deshalb lesen wir manche Sachen in der Bibel und überlesen es. Und er sagt, und ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Er verteilt sich zuerst mal, bevor er weggeht. Er gibt uns seine Persönlichkeit hin. Du kriegst was und du kriegst was. Jesus gab alles, was er hatte, für uns hin. Und zwar nicht erst am Kreuz, Brüder und Schwestern. Das Kreuz ist zur Erlösung der Sünder. Aber er hat seinen Jüngern das gegeben. Und seine Sünder sind keine Sünder mehr. Seine Jünger, die sind Heilige. Sind Erwählte. Sind Herausgerufene. Er hat es für die Gemeinde zurückgelassen. Für die Sünde ist er gestorben. Für den Fluch ist er gestorben. Aber die Jünger waren nicht unter dem Fluch. Die waren nicht unter den Dämonen. Im Gegenteil, die trieben Dämonen aus. Die waren nicht unter der Krankheit. Die heilten die Kranken. Das waren schon Jünger Jesus. Die waren in der Nachfolge Jesu. Und denen, seinen Nachfolgern, hat er sich ausgeteilt. Du kriegst was von mir, du kriegst was von mir und du kriegst was von mir. Hebräer Kapitel 10, Vers 5. Siehe, ich komme zu erfüllen deinen Willen, sagt Herr Jesus. Er hat sich ausgeteilt und er zehrte sich auf und verausgabte sich. Er hielt nichts zurück. Nimmt alles. Sogar sein letztes Kleidstück hat er noch hergegeben. Dem Soldaten da. Nimmt das alles. Er verzichtete aus Liebe für dich und mich. Bevor er ans Kreuz ging, hat er alles hergegeben. Deshalb versteht das Abendmahl, was es ist. Wenn wir zum Abendmahl gehen, erfüllen wir den Willen Jesu, denn er kam, um den Willen des Vaters zu erfüllen. Er erfüllte das, was der Vater wollte, was er vorhatte. Und er sagte, jetzt, wenn ihr jetzt das Abendmahl feiert, tu das zu meinem Gedächtnis. Denkt an mich. Und das ist, wie Jesus aufersteht in unserem Geist, in unserem Denken nach 2000 Jahren. Ist egal, wie lang das auch ist, auch es kann auch mal 2500 Jahre mal werden. Spielt jetzt keine Rolle. Denkt an mich, was ich euch alles zurückgelassen habe. Er kam und wohnte unter uns. Er will nichts mehr von dem haben, was er hier verteilt hat. Und wir sollten nur denken, wenn wir das Brot brechen. Wir sollen an seine Leiden denken, was er alles aufgegeben hat, worauf er verzichtet hat, wo er sich erniedrigte beim Brotbrechen. Beim Abendmahl denken wir an Jesus und an seine Leiden. Das ist also was, wo wir dran denken. Und das ärgert den Teufel saumäßig. Das ärgert ihn, dass wir an Jesus sterben denken. Denn das war seine Schlappe. Das war seine größte Panne. Das war sein Fehlschlag. Und wir sollen als Kinder Gottes dran denken, was Jesus für dich und mich damals und für die Welt, für die Menschheit getan hat. Unsere Seele und unser Geist brauchen Nahrung. Und das ist zuerst mal Denken. Denken. Und weißt du, wenn ich denke, dann fange ich an zu danken. So wie wir heute Morgen schon gehört haben. In dem Augenblick, wo ich denke, denkt an mich, sagt der Herr. Und wir müssen unsere Gedanken täglich erneuern, täglich neu entwickeln, denn der Teufel versucht, dass wir diese Dinge zu vergessen. Deshalb, die ersten Christen haben am Anfang täglich das Abendmahl genommen und gefeiert. Warum? Weil sie täglich dran gedacht haben, das hat der Heiland für uns getan. Er hat alles gegeben, hat sich verschenkt. Unsere Gedanken sind wichtig, damit wir inneren Frieden haben. Damit wir glücklich sind und zufrieden sind und sagen, Halleluja, das hat mein Heiland für mich getan. Auf Golgatha. Unsere Gedanken müssen täglich mit den Gedanken Gottes gefüllt werden. Nur so kann der Mensch leben. Nur so kann er es überleben. Denn Menschen, das menschliche Dasein fängt an mit Denken, Menisco, der Denkende. Aus indogermanischem Begriff. Der Menisco, der Denkende. Der Mensch soll denken. Mach das zu meinem Gedächtnis. Und was wir heute als Abendmahl haben, das ist ein Gedächtnismahl. Ich denke zuerst einmal, was vor 2000 Jahren passiert ist. Wir müssen also wissen, was uns stark macht, was unser Leben erhält, was uns zu Jesus näher bringt, was uns in Verbindung mit Jesus bringt. Und eines davon, was ich euch sagte, ist das Mahl, das uns mit Jesus in Verbindung bringt. Wir sollen täglich den Namen des Herrn anrufen. Und wenn wir das Brot brechen, wir preisen den Herrn. Täglich reden wir über den Herrn, täglich werden wir uns bewusst des Herrn, täglich imitieren wir Jesus, das ist sein Leib, der für uns gebrochen wurde. Taufe musst du nur einmal vollziehen in deinem Leben, das reicht. Aber das darfst du täglich oder wenn du willst sogar stündlich. Täglich an seine Taten denken, seine Worte, was er gesagt hat. Und wir müssen täglich an diese Rema-Worte denken, die er gesagt hat. Das ist mein Leib und mein Blut. Mein Fleisch und mein Blut, an diese Offenbarung. Und als er das Brot ihnen brach, Lukas Kapitel 24, 31, plötzlich sind ihre Augen aufgegangen von diesen Emmaus-Jüngern. Du siehst, was der Teufel möchte. Er möchte dich gleich nach der Kreuzigung blind machen. Du sollst nicht mehr an diesen Jesus denken. Wir haben gehofft, wir haben geglaubt, wir haben, alles, wir haben. Und was kam raus? Nix. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, Lukas 24. Und erst, ihre Augen sind erst aufgegangen und du bekommst eine neue Sicht, eine neue Perspektive, eine neue Übersicht über die Dinge, ein neues Verständnis des Wortes Gottes, dieses Rema-Wortes, in dem Moment, wo du Jesus körperlich in dir aufnimmst. Den meisten Menschen fehlt ein körperlicher Bezug zu Jesus. Die sind geistlich, Halleluja, die sind auf Wolke Nummer 7. Aber was den Leuten fehlt, ist eine körperliche Beziehung. Was Greifbares, was Fassbares. Du brauchst etwas in die Hände, auch wenn es nur so viel wie zwischen drei Finger kommt. Das reicht vollkommen. Aber du brauchst etwas Greifbares. Und das Abendmahl ist etwas, was Gott uns zurückgelassen hat. In Lukas 24, 31, als er ihnen das Brot brach und gab, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Mensch, das ist unser alter Jesus. So wie ich ihn damals kennengelernt habe. Was du brauchst, du musst einen alten Jesus kennenlernen. Und zwar diesen Jesus vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung, vor der Himmelfahrt. Diesen alten Jesus, der Kranke heute heilt, immer noch heilt. Diesen alten Jesus, der den Teufel austreibt. Diesen alten Jesus, der Aussätzige reinmacht. Diesen alten Jesus, der Zeichen und Wunder wirkt. Diesen alten Jesus musst du kennenlernen, der aufs Meer wandelt und Stürme stillt und die Wellen glättet. Du brauchst diesen alten Jesus und den kriegst du nur, wenn dir die Augen geöffnet werden. Und beim Abendmahl, Mann, das ist doch unser Jesus. Unser Jesus, so wie er sich uns offenbarte, wie er uns sich verklärt hat, wie der Heilige Geist uns ihn verklärt hat. Diesen alten Jesus, nicht irgendeinen mystischen, magischen, im Himmel hausenden Jesus. Nein, du brauchst einen Jesus, der noch der Alte ist. Und er gab ihnen sein Fleisch und sein Blut. Wer mein Fleisch und mein Blut nicht isst, der hat keinen Teil an mir. Der fantasiert, ja Jesus, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es mag sein, dass er im Himmel ist. Aber wir brauchen den alten Jesus. Derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Diesen Jesus brauchen wir. Und da gingen ihnen die Augen auf. Viele sind blind für göttliche Wahrheiten. Leider, 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 Gott möge ihnen Gnade schenken. Ihre Augen werden gehalten, sie merken es nicht. Sie erkennen den Herrn nicht. Und aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Sie erkennen nicht, was ist dahinter, was steckt hinter diesem Abendmahl. Hinter diesem Abendmahl steckt Jesus. Sie erkennen nicht, was es bedeutet, was für einen Sinn das hat, was für eine Absicht Gott hat. Erkenne die Absicht, die Gott beim Abendmahl hatte, als er das installierte. So wie unser Geist und Seele sich von Jesus etwas abbekommen, wenn wir anbeten, wenn wir Gottes Wort lesen und hören und so weiter, so bekommt jetzt unser Körper etwas von Jesus beim Abendmahl. Und du musst jetzt Jesus verdauen. Genau das ist es. Jemand hat gesagt, er hat den Herrgott aufgegessen. Du musst den Herrgott aufessen. Ja, das ist vielleicht Kannibalismus und du sagst, das ist ja unästhetisch, ja, aber das musst du lernen. Nachdem er das Brot mit ihnen gebrochen hat, gingen ihnen die Augen auf. Sie erkannten ihn und mehr brauchst du nicht. Und du siehst, wie schnell Abendmahl und zurück nach Jerusalem, zurück zu den Brüdern und Schwestern. Und uns ist der Herr erschienen. Geschwister, ihr glaubt es gar nicht, ihr hält es nicht für möglich. Unser Herr Jesus ist uns begegnet auf dem Weg. Unser alter Jesus. Und du siehst also, sie haben nur das Abendmahl gebraucht und schon eine neue Sicht der Dinge. Und schon, die rennen jetzt, denn die müssen einhalten, bald ist Sabbat. Die können da nicht mehr in der Dunkelheit weiterrennen, dann müssen sie schon irgendwo liegen. Und bei den Iren sein. Also du siehst, die Augen wurden geöffnet und sie erkannten ihn. Ist das nicht großartig? Und sie sind total andere Menschen. Zuerst einmal, wir dachten und hofften und. Sie gehen jetzt weiter zu den Brüdern und erzählen ihnen alles. Ihr Herz ist so voll, sie sind total erneuert. Das ist Erneuerung des Geistes. Und ihre Augen sind offen, sie haben neues Verständnis, sie sind innerlich wiederhergestellt, sie sind geheilt, die Verletzungen tun ihnen nicht mehr weh. Alles, was da war, brannte ihr Herz ist übervoll, Halleluja. Du siehst, was Abendmahl bewirkt, nur eine Minute in der Gegenwart Gottes und der Herr brach das Brot und dann sagt der Herr, jetzt könnt ihr wieder gehen. Und er verschwand. Der Herr ist nicht bei ihnen mehr geblieben. Das ist nicht mehr nötig, denn die haben jetzt wieder Jesus ganz neu in sich entdeckt. Abendmahl ist eine neue Entdeckung Jesu. Der alte Jesus ist wieder da. Unser Jesus lebt. Das entdeckst du beim Abendmahl. Mein Jesus ist dieser alte Jesus, der in Palästina über die Straßen ging, Kranke heilte, Tote auferweckte. Dieser Jesus, das ist dasselbe. Der ist uns beim Abendmahl begegnet und uns nahegekommen. Da ist wieder alles in Ordnung, es ist wieder alles gut und es wird alles wieder gut. Da ist wieder Hoffnung da. Abendmahl als Gedächtnismahl. Wir sollen nicht nur dankbar sein, sondern noch viel mehr entdecken, der Herr steht dahinter. Steckt dahinter. Wir sollten ehrenden Andenken haben, das ist mein Herr. Und ich denke, du solltest wirklich mit Ehrfurcht das Abendmahl nehmen. Du solltest sagen, Herr, bin ich würdig. Deshalb heißt es in der Bibel einmal, der Mensch prüfe sich selbst, bin ich wert, Herr? Und der Herr sagt, du bist wert, tauch mit mir in die Schüssel. Trink. Du bist wert. Die meisten Leute, die denken, sie sind nicht wert, sie sind nicht würdig. Aber wenn der Herr dich zu seinem Tisch einladet, kommt hier ihr gesegnetes Herrn. Wenn dir das Mahl gereicht wird, und wir haben in der Bibel Beispiele, wo die Menschen total unwürdig waren. Wir haben gestern gehabt von der Überfahrt des Paulus nach Rom. Und das waren alles Römer, das waren keine frommen Menschen. Und er brach das Brot, heißt es, mitten auf dem Schiff. Das Schiff schaukelte, aber er hat das Brot gebrochen. Er stärkte sie und sagte, Leute, das Schiff wird untergehen, aber die Mannschaft wird gerettet werden. Er brach das Brot. Das ist genau diese gleiche Redewendung. Du siehst also, die ersten Christen haben das als eine heilige Handlung betrachtet. Als eine göttliche Handlung, sogar von Gott eingesetzt. Abendmahl ist eine Gedächtnisstütze. Du brauchst solche Gedächtnisstützen, so Erinnerungszeichen, so Merkzeichen, so einen Knoten im Taschentuch, so eine Eselsbrücke. Das ist Abendmahl. Abendmahl ist, wenn ich hier heute das Mahl austeile oder wir austeilen das Mahl, das ist nichts Besonderes, es ist nur eine Erinnerung. Aber plötzlich wird eine ganze Lawine ausgelöst damit. Da wird etwas aufgeweckt und aufgewärmt und in Bewegung gebracht. Und fangst plötzlich gedanklich zu begreifen. Und plötzlich vollziehst du eine Rückerinnerung. Und das ist, was Abendmahl bewirkt, eine Rückerinnerung. Du gehst so weit zurück bis zu seiner Geburt. Der Mensch ist ja so vergesslich, deshalb wir müssen ständig, permanent, tagtäglich erinnert werden. Abendmahl ist ein Bewusstmachen, was Jesus für uns tat. Erinnerung an das Leiden Jesu, sichtbar machen, der Erlösung ist gebrochen worden für mich. Für uns Sünder, denn zu dem Zeitpunkt warst du noch kein Jünger Jesu, als das passierte. Die Jünger waren Jünger, aber du noch nicht. Du bist erlöst als Sünder auf Golgatha, zur Vergebung der Sünden. Das ist, was dich würdig macht. Und wenn du heute Morgen unwürdig bist und sagst, ich darf nicht zum Abendmahl, nein, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch oder ich bin Heide, sogar der Heide darf zum Abendmahl. Du sagst ja, wieso, wenn ich dran denke? Du, wenn der Heide Jesus ist, entweder geht er in die Luft und explodiert. mit dem Heiden passiert etwas. Der Heide kann nicht mehr länger Heide sein, denn er hat Jesus verschluckt. Der hat etwas von dem genommen, was in der Bibel heißt, zur Vergebung der Sünden. Das ist nur ein Zeichen. Sogar der Heide. Und wir lesen es immer wieder, sogar diese 5000, denen er das Brot brach und speiste, das waren nicht alles fromme Jünger Jesu. Wie viele sind da mit Jesus mitgelaufen und am Schluss bei ihm geblieben? Nicht einmal eine Handvoll. So, und denen brach er das Brot und sagte, Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Teilt aus. Weißt du, wir sind so fromm. Ja, das dürfen keine Kinder kriegen. Das dürfen nur Priester kriegen. Oder das dürfen nur besonders Auserwählte kommen. Nur Mitglieder der Gemeinde. Wo steht es in der Bibel, dass nur Mitglieder der Gemeinde das Abendmahl kriegen dürfen? Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Der Heide soll schmecken, wie freundlich der Herr ist, dass er gar keine Ausnahme macht. Der ist auch ein Mensch, hat eine Seele und Geist, ein Herz und muss gerettet werden und braucht den Herrn Jesus Christus als zur Vergebung der Sünden. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Das gilt für alle Menschen. Auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Dann fragen sich, was habe ich jetzt gemacht? Was war denn das? Viele Leute kriegen gar nicht mit, was alles passiert, aber das hinterher denken sie und da wird etwas ausgelöst. Also ich habe keine Komplexe und keine Schwierigkeiten, Leuten das Mahl zu geben, die nicht würdig sind. Eine ganz ehrliche Frage, bist du würdig, heute Morgen das Abendmahl zu feiern? Arme, elende Sünder. Nur Pharisäer sind würdig. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da hinten, da Opui. Und die sind nicht gerechtfertigt. Aber ein Sünder erlebt die Gnade Gottes. Abendmahl ist nichts anderes als eine Gnade Gottes. Und wenn der Herr Jesus diesem Judas das Abendmahl als erstes gegeben hat und sogar Satan erfüllte sein Herz und sogar ein so besessener, von Satan erfüllter Apostel das Abendmahl bekommt, was willst du, unschuldige Seele? Wo du recht und schlecht lebst und nur das Beste willst und keine Fliege was tust. Wenn der Judas sogar und der damit rausgeht und den Herrn verrät, das Abendmahl kriegt, ausgehändigt. Und sogar als Erster. Denk drüber nach. Und da wirst du zu besonderen Erkenntnissen kommen. Der Herr will Gutes in deinem Leben wirken. Immer wenn du an ihn denkst, an ihn erinnert wirst und so weiter, deine Gedanken um ihn kreisen, passieren gewaltige Dinge. Im Denken liegt eine große Kraft. Und wenn ich sage, das ist Abendmahl, dann überlegst du, was war das? Dann guckst du im Internet, was ist Abendmahl, was hat das Abendmahl auf sich? Und so viele Menschen kommen, indem sie eine körperliche Erfahrung mit Jesus irgendwie machen, wo sie nirgendwo einordnen können, was war das eigentlich? Dann fragen sie Priester, gehen sie zum Priester, gehen sie zum Pastor, gehen sie zum Bruder, was war das? Was ist mit dem Abendmahl? Was hat es auf sich? Denk drüber nach. Was hat es auf sich? Der Teufel will, dass du Jesus vergisst. Dass du nicht mehr an ihn denkst. Er weiß ganz genau, in dem Moment, wo du an Jesus denkst, wirst du gesund. In dem Moment, wo du an Jesus denkst, wirst du frei. In dem Moment, wo du an Jesus denkst, du nimmst das hoch und denkst, Jesus, das bist du, was ich jetzt aufesse. Der Teufel will dich nur quälen. Und er quält dich nur in dem Moment, wo er dich Jesus vergessen lässt. Ihre Augen wurden gehalten. Und sie waren traurig, bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist. Wenn du nichts mehr von Jesus weißt, das ist Hölle für dich. Und deshalb will der Teufel, dass die Menschen nicht das Mahl nehmen, damit ihnen ihre Augen nicht aufgehen, damit Gott an ihnen nicht arbeitet. Weißt du, Gott möchte an dir und an mir arbeiten. Und wie kann er? Wie kann eine Medizin an dir wirken und arbeiten, wenn du sie nicht einnimmst? Und wenn der Arzt dir irgendwas verschreibt, dann sagt er, bitte nehmen Sie die Tablette jeden Tag einmal oder zweimal oder dreimal, wie nachdem. Und zwar 10 Tage lang. Wie soll die Medizin wirken, wenn du sie nicht einnimmst? Wie soll die Kraft Gottes in dir wirken, wenn du mit der Kraft Gottes nicht in Berührung kommst? Wie soll Jesus in dir wirken, wenn du den nicht gegessen hast? Und Jesus sagt, mich hat es verlangt, mit euch das Mahl zu feiern. Er hat ein Bedürfnis gehabt. Und weißt du, die Jünger waren keine frommen Brüder und Schwestern in Christus. Die sind Schlafmützen gewesen, die waren im Garten Gethsemane besoffen. In aller Liebe, tut mir leid. Könnt ihr nicht mit mir wachen, guckt mal, was alles passiert und so weiter. Könnt ihr nicht eine Stunde aushalten. Und dann kommt der Herr Jesus wieder. Könnt ihr nicht mit mir wachen? Die haben süßen Wein getrunken. Trink du mal in der Sonne Orients. Bruder Samuel, ist es nicht so, wenn du den süßen Wein kriegst, wirst du müde und schläfrig? Das ist im Orient furchtbar. Und weißt du, die tun noch Honig. Der süße Wein ist noch mit Honig gesüßt. Und damit er noch richtig kräftig wirkt. Oh. Und dann und die haben, und wie viele Becher muss man trinken beim Abendmahl, Samuel? Vier Becher. Becher du mal vier Becher. Viermal. Beim Passa vier Becher wurden getrunken. Und wenn du das nicht gewöhnt bist, dann dreht sich alles. Und diesen Leuten gibt der Herr sein Mahl und sagt, und mich hat es verlangt, mit euch das Abendmahl zu feiern. Weißt du, die waren nicht so super fromm. Die wollten weggehen. Und die sind auch weggegangen, der Thomas unter anderem und die anderen Geschwister. Und gerade ihnen, die so schwach im Glauben waren, so wankelmütig waren, die haben es am allernötigsten, dieses Medikament, gebraucht. Aber ich muss fortfahren, denn wir wollen noch Mission, von der Mission hören. Der Teufel will dich quälen, indem er dich vorenthält von den Segnungen Gottes. Nein, das ist nicht für dich. Das ist nichts für dich. Nichts für dich. Der Herr will sich dir und mir schenken heute Morgen. Und uns in seiner großen Dank und Gnade begegnen. Jesus sagt, tu das zu meinem Gedächtnis. Wir würden Jesus beleidigen heute Morgen, wenn wir das nicht machen würden. Wenn wir das Mahl nicht halten würden. Beim Abendmahl ist Jesus uns wieder gegenwärtig, so wie im Traum. Plötzlich werden wir von der Realität eingeholt. Ach, das ist der Herr. Beim Abendmahl kommt Jesus wieder im Geist zu uns, derselbe Heiland, der er damals war. Ist wieder bei uns. Derselbe, der damals Wunder gewirkt hat, ist wieder hier. Plötzlich vergegenwärtigen wir uns, das ist doch mein Heiland, wie diese Emmaus-Brüder. Plötzlich dient er uns genauso wie damals. Plötzlich heilt er uns genauso wie damals. Plötzlich segnet er uns genauso wie damals. Jesus in seinem Wesen ist plötzlich wieder gegenwärtig beim Abendmahl. Mit allem, was ihn ausmacht, mit seiner ganzen Herrlichkeit. Dieser verklärte, glorreiche Herr ist wieder da und er gibt sich uns wieder ganz neu hin beim Abendmahl. Die ganze Erlösungsgeschichte ist plötzlich so reell, als wenn es gestern passiert wäre. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Und jedes Mal, wenn ich Abendmahl feiere, da denke ich, Mensch, das ist gerade vorhin passiert, letzte Woche. Das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, dieses Passahlamm, das uns vor dem Würgeengel retten sollte, aus der Knechtschaft Satans erlösen sollte. Und Jesus befreit dich von deinem Würgeengel. Ich sag, jeder hat so ein paar Würgeengel in seiner Umgebung. Ich weiß nicht, wie viele, aber jeder hat so zwischen 3 und 5. Eine ganze Handvoll. Würgeengel, die dich abschneiden wollen, deine Gesundheit wegnehmen möchten, deinen Glauben zerstören möchten, dich finanziell ruinieren möchten, deine Familie auseinanderbringen möchten, diese Würgeengel. Und der Herr befreit dich von sämtlichen Würgeengel in deiner Umgebung. Das Lamm Gottes. Der Teufel will dich von Jesus abschneiden, abwürgen, dir die Kraft abwürgen, dass du ja nicht Halleluja schreist. Tu das zu meinem Gedächtnis, als Erinnerung. Beim Brotbrechen wirkt der Ewige, der ist gegenwärtig plötzlich, beim Brotbrechen. Plötzlich brechen wir äußerlich, aber es passiert etwas Innerliches. Brot und Kelch sind Gestalten, die wachsen nicht in der Natur. Das gibt nicht die Natur. Die Natur kann Brot und Wein nicht wachsen. Ich habe noch nie Brot, Johannesbrot höchstens. Ja, aber sonst, ich habe kein Brot wachsen gesehen oder und so weiter. Das ist alles Entstehung. Brot wird gemahlen und Saft wird gepresst und gegoren und so weiter. Das ist alles Symbole für einen Vorgang, der irgendwo passierte. Also Jesus hat nicht einen Apfel gegeben. Der erste Mensch hat mit dem Apfel gesündigt oder mit der Banane oder Pfirsich oder was es auch war und so weiter. Der hat mit der Frucht gesündigt. Aber hier etwas, was reifer ist, was weiter ist als die Frucht des Baumes, der Pflanze. Etwas Gereiftes, etwas Gepresstes, etwas Gebackenes. Und Gott gibt uns etwas Reiferes, als was die Welt, als was uns die Natur geben kann. Mein Leib und mein Blut. Es ist noch eine Dimension, noch eine Stufe weiter. Versteh das. Abendmahl ist etwas für die Seele zuerst einmal, Speise für die Seele. Du sollst erquickt werden, gestärkt werden, wieder auf die Beine gebracht werden. Und wenn es deiner Seele gut geht, Bruder, Schwester, da fängt alles an. Also ich habe Jesus in mir.
Und wir haben, weißt du, wie kommt sein Blut in mein Leben? Nur durch eine Bluttransfusion. Also, da muss irgendwie Jesus das Blut abgezapft werden und dann muss der Doktor kommen mit der Spritze und dir das so einspritzen. Und wie kommt das Blut Jesu in deinem Leben? Es ist nur der einzige Weg, Abendmahl. Und wie kommt es? Und indem du das hineinnimmst, nimmst du das gesunde Blut. Vielleicht ist dein Blut heute Morgen krank. Das Blut Jesu macht dein Blut sauber. Macht dein Leben sauber, denn das Leben ist im Blut, heißt es in der Heiligen Schrift. Und deshalb sollte der Mensch kein Blut trinken und nichts vom Blut. Das ist das Einzige, was Noah und was nachher die Aposteln den Christen auferlegt haben, nichts vom Blut und nichts vom Erstickten und so weiter essen. Das ist nicht, das bringt dir nur Tod und Unglück. Aber das Blut Jesu aus dem Gewächs des Weinstocks hat mal eine tiefe Bedeutung, damit es deiner Seele gut geht. Die meisten Krankheiten sind ja psychosomatische Krankheiten. Also, deiner Seele soll es gut gehen. Beim Abendmahl wird deine Seele gesegnet, dein Körper empfängt etwas, nimmt in den Mund, zergeht es, geht in den Magen und plötzlich dein Geist erinnert sich, denkt, ja, das war Jesus, das ist Jesus, wo ich mich beteilige, der im Fleisch gekommen ist und du wirst durchdrungen von diesem anderen Menschen, dem zweiten Adam. Du wirst also infiziert. Du bist der alte Adam und die alte Eva und du bist durch das Blut Jesu Christi, durch das Abendmahl wirst du infiziert mit dem zweiten Adam. Jesus, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Der hier auf dieser Welt kam, geboren von einer Jungfrau, ohne Sünde und ohne Fehl. Und das, was er schon alles im Voraus verteilte, bevor er gekreuzigt wurde, Jesus hat sich ausgeteilt, er brach's. Das ist mein Leib. Nimm du Stückchen von mir. Wenn du das Geheimnis begreifst. Erlösung ist eine geschichtliche Tatsache, eine historische Tatsache. Das ist okay, dann darüber wollen wir nicht diskutieren. Jesus ist der Prügelknabe geworden für deine Fehler, für dein Zu-Kurz-Kommen, für deine Sünde. Das ist der Prügelknabe geworden. Der Teufel hat seine ganze Wut an Jesus ausgelassen, aber er konnte an Jesus nichts anhaben, weil das, was Jesus wirklich war, bereits verteilt war. Das hat Petrus was gehabt, Jakobus was gehabt, Johannes was gehabt, Thomas was gehabt. Jeder hat etwas von Jesus schon gehabt. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und mein Blut, also das Blut, das Jesus verloren hat auf Golgatha, das war das menschliche Blut. Der Mensch Jesus starb, aber nicht der Gott Jesus. Das Göttliche, das hat er verteilt. Was Jesus am Kreuz vollbrachte, am Kreuz geschah, da starb nicht der Mensch Jesus, da starb nicht der Gott Jesus, sondern der Mensch Jesus. Das andere hat er schon verteilt gehabt. Wenn du zum Abendmahl gehst, du identifizierst dich wieder mit diesem Gott Jesus, der da mal war, der da mal lebte. Ist ein Vergewisserungsmahl. Wie versorgt Jesus dich mit neuer Kraft, wenn du das Abendmahl nimmst, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gesundheit, das, was er einmal war, was er wirkte, seine Göttlichkeit, seine Übernatürlichkeit, mit seinem ewigen Leben, das er vom Vater hatte, schon immer war, diese neue Identität, ist Nahrung für deine Seele heute Morgen. Die irdische Gegenwart Jesu erlebst du wieder ganz neu, indem du zum Abendmahl gehst. Die irdische Gegenwart Jesu. Und zwar in seiner ganzen Fülle. Denn Jesus ist der Evangelien, erfährst du ganz neu, du bist neu bewusst. Durch diese Speise bekommst du Heil und Heilung. Und deshalb, viele sind krank, schwach und verstorben, weil sie es nicht kapiert haben. Wenn sie, weißt du, wenn du schwer krank bist, ich bin nicht katholisch, Gott möge mich davor bewahren. Manche Leute sagen, der Bruder Matthias, du bringst, weißt du, bei euch da hier ist so und so. Mich interessiert nicht, ob das muslimisches, hinduistisches, buddhistisches oder pfingstlerisches, katholisches oder evangelisches, was von Gott ist, das funktioniert. Und mich interessieren die ganzen Sekten da gar nicht und die ganzen Irrlehren und für Religionen. Und Gott hat sich offenbart in Jesus Christus. Und da frage ich nicht mehr, ist das deutsch, ist das amerikanisch, ist das jüdisch oder ist es christlich oder ist es heidnisch. Weißt du, Gott hat es gegeben. Und wenn Gott Jesus sein Leib dir gegeben hat, die Medizin gegeben hat. Weißt du, würde ich auch nicht fragen, ja, darf ich von dieser Teesorte trinken oder nicht? In meiner Bibel heißt es, und die Blätter vom Baum des Lebens werden zur Gesundung der Nationen dienen. Basta. Da frage ich doch nicht, wenn es vom Baum des Lebens ist. Alles, was der liebe Gott wachsen ließ, das soll ich mit Danksagung empfangen. Und ich empfange jetzt die Heilung. Und für dich ist heute Morgen im Abendmahl die Heilung inklusiv. In seine Wunden sind wir geheilt. In seine Wunden. Und aus diesen Wunden floss das Blut. Geschwister, es ist so wichtig, dass du Jesus isst und Jesus trinkst. Wir fragen uns die alten Israeliten, denn sobald wir ausgezogen sind aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus dem Frondienst, dann lese ich etwas ganz Verrücktes in der Bibel und ich sage, ist das möglich? Gibt es sowas? Kann das sein, dass 40 Jahre einer nicht krank wird? Und ich lese aus der Aussage, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Und ich habe mich gefragt, mein Gott, was haben die gemacht? Was für ein Medikament haben sie genommen? Aus welchem Jungbrunnen haben sie getrunken? Und soll ich euch sagen, was? Sie haben das Lamm geschlachtet. Sie haben das Lamm geschlachtet. Das Blut ist zur Bewahrung vom Würgeengel. Das hat der Israelit an der Tür gestrichen. Und ich sage, Bruder Samuel, wenn der Ägypter auch das gemacht hat und gehört hat, was Moses befohlen hat, und wenn er auch das Blut an der Türpfoste gestrichen hätte, der ist auch mit seiner Familie gerettet worden. Und nein, einige haben getan, denn da kommt das ganze Pöbelvolk. Die Ägypter haben die Hosen voll gehabt. Die haben gesehen, was Gott für Israel tut und so weiter. Und die haben das gemacht. Nein, wir möchten also unsere Erstgeburt schonen. Und dann haben sie das Blut getan und die sind alle rausgezogen. Die haben bloß das Ziel nicht erreicht. Weil die waren nur ägyptisch, verstehst du? Die waren nicht beschnitten innerlich. Die waren nicht innerlich geheiligt. Da sind noch ein paar andere Sachen. Aber errettet sind sie worden, wenn sie das Lamm geschlachtet und gegessen haben. Und das Interessante ist, die mussten das Lamm ratzeputz aufessen. Die mussten das Lamm, und wenn sie nicht genug Leute waren zum Essen, mussten sie ihren Nachbarn einladen. Das Lamm musste aufgegessen werden. Und da mussten sie nicht zwei Lämmer schlachten, Gott sagte nur ein Lamm. Und das ist ein Hinweis auf Abendmahl. Jesus, das Lamm Gottes, geschlachtet in der Ewigkeit. Ein Lamm. Und sie mussten aufessen, den Rest verbrennen, nichts für die Heiden übrig lassen, für die Ägypter damals, das Lamm, die Knochen verbrennen und alles aufessen, das Blut wurde verwendet und das ist Interessante, beim Auszug aus Ägypten wurde alles verwendet und da war kein Kranker und kein Gebrechlicher. Ich darf dir noch große Wahrheit sagen, Schwester, ein Lamm für eine Familie ist ausreichend. Ein Gläubiger in einer Sippe ist ausreichend. Der muss aufgegessen werden. Und du wunderst dich, dass die sich schön abnagen. Die Ripple. Ein Lamm für die ganze Sippe. Ein Christ in der Familie ist ausreichend. Deshalb wundere dich nicht, ich bin der einzige Gläubige. Danke Gott, dass du so ein Schäfchen bist. Ein Lamm für die ganze Familie. Du bist es, der die Familie rettet. Und das Blut des Lammes reicht aus zur Bewahrung vom Würgeengel. Sobald der Würgeengel vorbeigeht, da kann ich nicht rein. Das ist das Blut des Lammes. Da habe ich nichts zu suchen. Und das Wichtige ist, wisst ihr, die mussten also diesen Balken bestreichen, dem Teufel zum Trotz musste sogar noch rot sein, mit dieser Rot, der Farbe des Blutes. Es durfte aber, die Schwelle durfte nicht bestrichen werden. Das Blut darf nicht mit Füßen getreten werden, darf nicht missachtet werden, darf nicht, verachtet, ignoriert werden. Das Blut Jesu sollte uns etwas Heiliges sein. Es ist nichts für das Volk zum Zertreten. Für die Menschen, die damit nichts anfangen können. Deshalb, nur an der Türschwelle, das reicht vollkommen. Ist ein bisschen so Mythologie, was ich hier sage, aber das ist wichtig. Durch den Genuss des Lammes wird die Familie gerettet. Durch eine Speise kam die Sünde in diese Welt, durch eine Speise kommst du aus dieser Welt wieder raus, wirst gerettet. Diese Bewusstmachung ist der Schlüssel dazu. Diese große Kraft, die Gott dir gegeben hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das vorstellst. Das ist mein Leib und mein Blut. Weißt du, den meisten Leuten ist die Fantasie inzwischen bei den Christen ausgegangen. Die sind so rhetorisch und so dogmatisch und denen fehlt die Mystik, die Vorstellung, die Fantasie. Das ist sein Blut, nicht knecken, Knäckebrot, das ist auch nicht Traubensaft, ist egal, was ich hier nehme jetzt im Augenblick, das ist das alles gar nicht, sondern ich stelle mir im Geist vor, während ich das trinke, es ist seine Gesundheit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Weisheit, seine Kraft, sein Reichtum. Jetzt nehme ich das alles auf. Unsere Erlösung hat sehr viel mit Vorstellung zu tun. Und das, was du dir nicht vorstellen kannst, kannst du auch nicht bekommen. Aber wenn du dir vorstellst, indem ich heute von diesem Matzen was nehme, dann nehme ich die ganze Arznei, die ganze Medizin, die Welt hat, nehme ich jetzt in mir auf und ich werde gesund im Namen Jesu. Ich nehme Jesus auf. Viele Menschen unterscheiden das nicht, wissen es nicht. Beim Abendmahl vereint sich Gott mit uns, Christus mit uns. Sie trinken aus einem und demselben Kelch als Zeichen der Verbindung, als Zeichen der Gemeinschaft. Nehmt und esset. Noch ganz schnell, das Abendmahl ist eine Demonstration der Einheit, Gott und du, Ewigkeit und du. Es ist eine Demonstration, das fleischgewordene Wort und du. Das ewige Wort Gottes und du. Und es verbindet uns. Du hast ein Stück und er hat ein Stück. Und jetzt kommen wir zusammen. Und wir gucken, ja, wir passen zusammen. Ich und der Herr. Und das ist, wie man dann Abmachungen, Rendezvous und so weiter in der Antike gemacht hat. Abendmahl ist ein Sinnbild für die geistige Vereinigung mit Jesus. Wenn wir das Abendmahl feiern, wir gehen das Zeichen des neuen Bundes. Das ist das neue Bund, den ich jetzt mit euch stifte. Jesus hat einen neuen Vertrag mit dir gemacht. Jedes Mal, wenn du Abendmahl nimmst, erinnerst dich, was hat der Herr mir alles versprochen? Was steht mir alles zu? Was hat er alles mir zurückgelassen? Das ist ein Bund, ein Vertrag. Und du musst immer wieder den Vertrag genau durchlesen. Und vor allem das Kleingedruckte, Bruder, Schwester. Beim Vertrag ist nicht das Große da, die große Summe, sondern das Kleingedruckte. Und Abendmahl ist so was Kleines und so Geringes und so Einfaches, das kann jedes Kind austeilen letztendlich, wenn es sein muss. Aber das Kleingedruckte, da ist Jesus dabei. Halleluja. Das meint Jesus dabei. Ich und der Herr. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist eine geistige Vereinigung, ein Zeichen des neuen Bundes, ein Geheimnis des Lebens. Das ist Abendmahl. Es ist eine erlaubte Speise. Damals im Garten Eden war es verboten. Adam und Eva, ich sag euch, berühren durften sie. Denn die müssen ja den Apfel und Laub beseitigen. Aber nicht essen. Anschauen dürft ihr auch, aber nicht essen. Das Abendmahl ist eine gebotene Speise. Das ist meine Speise. Nehmt und esst, so oft wie ihr zusammenkommt. Bei jeder Zusammenkunft der Gläubigen sollte eigentlich passieren. Wir haben eine Zeit lang auch schon gemacht, dass wir regelmäßig jede Woche Abendmahl am Sonntag hatten. Können wir machen, kein Problem. Jesus gab sein Leben, bevor er starb. Nicht als er starb, sondern bevor er starb. Das ist mein Leib und mein Leben, mein Blut. Bevor er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, nehmt. Abendmahl ist eine Zeit vor der Kreuzigung. Ein Abschnitt vor der Kreuzigung. Genau wie das Passamal, das Passalam war etwas vor dem Auszug aus Ägypten. Etwas vor. Und da war kein Kranker. Von dem Moment war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen mehr. Von dem Moment. Das Abendmahl ist also etwas, das noch bevor der Herr gedemütigt wurde, gegeben worden ist. Bevor er beschmutzt wurde. Bevor er beleidigt wurde. Es ist noch aus der Zeit, bevor er gelitten hat. Also, diese gute alte Zeit, bevor er den Todeskampf führte im Garten Gethsemane, bevor er Blut und Wasser schwitzte, bevor er verdammt wurde, er ist des Todes schuldig, kreuzige ihn. Das war alles bevor. Und das teilte seinen Jüngern aus, vor der Kreuzigung. Noch den perfekten Körper, so wie er lebt und leibt, das gibt er sich seinen Jüngern. Und was dort hängt, ist nur die menschliche Attrappe. Denn den, der Jesus wirklich war, der war schon verteilt. Der war schon zerbrochen. Der war schon den Jüngern vermittelt. Der war schon in seiner Gemeinde, in seinem Volk zu Hause. Beim Brotbrechen gab Jesus seine Vollkommenheit weiter, seine Heiligkeit, seine Vollmachten, seine Hoffnung, sein Glauben. seine göttliche Seite, seinen göttlichen Leib gab er bereits. Und in dem Moment, wo du hier das Mahl nimmst, beteiligst du dich an das Göttliche. Du wirst teilhaftig der göttlichen Natur. Und du sagst, naja, das ist nur Brot. Du kannst, ein Dummer wird es nie verstehen. Und dem musst du auch nicht erklären. Die Bibel sagt, versuch einen Narren nicht zu belehren. Esst und trinkt, das ist mein Fleisch und mein Blut, sagt der Herr. Esst und trinkt. Und nach der Auferstehung wussten sie genau, als Jesus dann nachher bei den Emmaus-Jüngern das Brot brach, ach, das ist mein Jesus, Halleluja, derselbe noch vor der Kreuzigung. Er lebt, das stellt euch das mal vor, er ist nicht gestorben. Keiner war dabei bei der Auferstehung. Aber beim Abendmahl sind sie wieder alle dabei und das Abendmahl vereinigt sie. Sie haben nur das leere Grab gefunden, sonst nichts. Keiner war dabei, niemand hat miterlebt, wie Jesus auferstand. Und sie wussten, es ist unser alter Jesus, derselbe Heiland, derselbe Heiler. Beim Brotbrechen erleben sie die Göttlichkeit Jesu, das göttliche Original. Der sagte, Lazarus, komm heraus. Die hören seine Stimme wieder, verstehen ihn wieder. Durch das Abendmahl erhalten sie den echten Jesus wieder. Den guten Jesus, der Sünden vergibt, der Menschen befreit, der Menschen dient, sogar die Füße den Jüngern wäscht. Diesen Jesus bekommen sie wieder, den dienenden Jesus. Im Abendmahl erlebst du den echten Jesus. Verstehst nicht, das ist okay, aber da ist der richtige Jesus dabei. In diesem Symbol, in diesem Zeichen, da begegnest du ihm, der von Ewigkeit her war, dem alle Gewalt ist gegeben im Himmel und auf Erden. Beim Abendmahl geben wir nichts anderes, als dass wir Jesus wieder freigeben. Sie sagen, ja, das ist mein Jesus heute. Und du bewahrst im Abendmahl und die Gemeinde hat das Abendmahl, durch das Abendmahl Jesus bewahrt bis zu diesem Augenblick, die Gläubigen. Ein Stück der Wiederherstellung, das ist Abendmahl. Mein Jesus. Und du hast keinen Teil an der Erlösung, was es auch immer heißt, Sündenvergebung, Heilung, Befreiung etc., wenn du nicht sein Fleisch isst, hast keinen Teil an Jesus. Kannst noch fromm sein, kannst Zehnten zahlen, kannst in der Gemeinde sitzen, kannst alles machen. Aber erst hast du Teil an ihm, wenn du ihn in dir aufgenommen hast. Wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat kein Teil an mir. Lass es mal zergehen. Es ist mehr als nur ein Gedächtnismahl. Es ist ein Mittel der Unsterblichkeit. Ein Gegengift gegen den Tod. Im Angesicht des Todes wurde das Mahl eingesetzt. Tod und Hölle, wo ist dein Sieg und deine Macht? Beim Abendmahl geschieht etwas total Neues. Und Jesus sagt, ich werde vom Gewächs des Weinstocks erst wieder mit euch trinken, wenn ich im Reich meines Vaters bin. Und was passiert nach der Auferstehung? Er hat ihn verlangt wieder. Er bratet Brot oder bratet Fisch im See Tiberias, ladet die Jünger ein. Zuerst sagt er, rührt mich nicht an. Ich bin noch nicht verherrlicht, aber dann, nachdem er verherrlicht wurde vom Vater, sind die Jünger so ergriffen. Thomas, leg deinen Finger hier schön in meine Wunde, ich bin's. Und dem Thomas ist sein Glaube zerstört worden, weil ihm die Körperlichkeit Jesu verloren gegangen ist. Und den meisten Gläubigen, die können nicht richtig beten, die können nicht richtig singen, die können nicht richtig glauben, die können nicht richtig zuhören, die können nicht richtig Gott dienen, die können gar nicht richtig, weil ihnen die Körperlichkeit Jesu verloren gegangen ist. Ich glaube erst, sagt Thomas, bis ich meinen Finger in seine Wunden lege. Und mitten in diesem Gottesdienst plötzlich steht der Herr, Bruder Thomas, kommst du mal nach vorne. Thomas, leg deine Finger rein. Und weißt du, was das Thomas gibt? Herr, mein Gott und mein Herr, da brauchst du kein Anbetungsseminar mehr, keine Gebetsschule mehr, keine Glaubensschule, keine Bibelschule mehr. Da brauchst du den ganzen religiösen Zirkus nicht mehr. Dann betest du und predigst du und dienst du Gott, wenn du Gott wieder körperlich erlebt und erfahren hast. Uns fehlt die körperliche Berührung, eine Vision. Das ist schon ein Teil, eine geistige Berührung, Jesus. Aber das ist zu wenig. Du brauchst mehr als nur eine Vision, eine Fantasie, eine Vorstellung oder nur ein Gefühl. Weißt du, etwas fühlen. Du brauchst diese körperliche Berührung des Herrn. Und wenn ich hier so von diesem Matzen nehme und etwas abbreche, auch wenn es nur zwischen drei Finger geht, und wenn ich das esse, dann habe ich eine körperliche Berührung hier. Ich habe etwas in meine Finger. Ich habe etwas in meiner Hand. Ich habe Jesus in meiner Hand. Verrückt. Verstehen die meisten nicht. Streiten sich dann nachher noch und zanken sich. Wer hat Recht? Gott hat Recht. Gott hat Recht. Und du musst Gott Recht geben und nicht den Menschen und nicht der Kirche und nicht irgendeiner Religion. Jeder der Jünger wird an Jesus beteiligt hier durch das Mahl, bevor er den Gottlosen ausgeliefert wird, bevor die Sünder über ihn herfallen und ihn verstümmeln. Der hat sich seinen Jüngern ausgeliefert, sich verteilt unter ihnen, sich verschenkt unter ihnen, das Testament gemacht mit ihnen, einen neuen Bund mit ihnen geschlossen. Bei jedem Abendmahl werden wir wieder neu mit Jesus gefüllt. Da wird wieder deine Batterie aufgeladen. Du läufst wieder, du funktionierst wieder. Du kriegst so einen neuen Schubs nach vorne beim jedem Abendmahl. Erlebst du das fleischgewordene Wort Gottes wohnt unter mir? Vollbringt wieder neue Wunder. Dieser selbe Jesus, kein Kranker und kein Gebrechlicher ist unter ihnen. Und die Predigt hier vom Abendmahl ist so wichtig, es muss in deinem Kopf, aber auch in deinen Bauch hinein. So wichtig, dass nicht nur dein Kopf voll von Jesus ist, auch dein Bauch muss voll von Jesus sein. Jesus in mir. Und weißt du, so viele Leute entscheiden aus dem Bauch. Solange Jesus nicht in deinem Bauch ist, entscheidet der Teufel für dich. Da muss Jesus rein. In deinem Bauch muss Jesus rein. Sonst ist dein Gott dein Bauch. Aber hier gehört Jesus rein. Du musst jetzt diese Geheimnisse, diese Zusammenhänge verstehen. Denn Gott hat den Menschen komplett geschaffen mit Seele, Geist und Leib. Deiner Seele soll es gut gehen, deinem Geist soll es gut gehen und deinem Leib. Ich habe Jesus. Oh, ich bin ein Heiliger. Ich bin was Besonderes. Ich bin beteiligt an Gott. Egal wie groß und wie viel. Aber diese Beteiligung ist wichtig. So wichtig, dass du tagtäglich dann an Jesus denkst, ich habe Jesus in mir. Markus 14, 24, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele hingegeben wird. Jetzt musst du es nur noch ergreifen. Und er setzte sich am Tisch, Lukas 24, 30, nahm das Brot, brach's, dankte und gab's ihnen. Du musst es aus den Händen Jesu nehmen, nicht aus den Händen der Brüder, die jetzt verteilen. Vergiss die Brüder, vergiss die Schwestern. Bei uns verteilen Brüder und Schwestern das Abendmahl. Wir sind also nicht so sakral. Also bei uns darf jeder verteilen am Tisch. Da darf jeder dienen, jeder darf Jesus weitergeben. Aber das ist nicht derjenige, der das Brot verteilt. Du musst es aus der Hand Jesu nehmen. Jesus, ich nehme aus deinen Händen das Brot. Nicht aus den Händen des Pastors oder der Brüder oder Schwestern. Nein, ich nehme aus Jesu Hand. Nimm deine Heilung aus Jesu Hand. Nimm deinen Segen aus Jesu Hand. Nimm deine Gnade, nicht von irgendwelchen Menschen, sondern aus der Hand Jesu. Und wir müssen alles aus seinen Händen nehmen. Noch ganz schnell. Er selbst gab sich ihnen hin und sagte, nimm, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Nimmt's. Er bittet sogar, nehmt, Leutchen. Der bettelt, nehmt mich hin, lasst mich nicht hier in dieser Welt und ans Kreuz mich nageln lassen. Nein, nehmt. Du musst erkennen, wer dahinter steht, der mit dir redet heute. Und sie erkannten beim Brotbrechen den Herrn. Nachdem sie ihn erkannten, brauchten sie keine Kommentare mehr, keine Predigten groß mehr, die brauchen gar nichts mehr. Ihr Herz war voll zum Bersten. Plötzlich war die Erinnerung, der Funke da und es hat gezündet. Das, was Jesus in den Evangelien war, das wird er durchs Abendmahl jetzt zu dir gebracht. Jetzt habe ich euch heiß gemacht. Jetzt habt ihr Appetit auf Jesus. Und du sollst hungrig nach Jesus sein, mehr von Jesus. Und erwarte bei diesem Abendmahl die Gegenwart des Herrn in dir. Wenn du Jesus gegessen hast. Und ich sehe so wichtig, dass du das mit Andacht tust, mit Gottesfurcht tust, mit Heiligkeit tust. Herr, ich bin nicht würdig, aber wer ist schon würdig? Herr, ich danke dir, dass ich kommen darf. Mühselig und beladen, bedrückt und bekümmert. Komm zum Herrn mit all diesen Problemen. Der Würgeengel hängt dir schon am Hals. Und in dem Moment, wo du das Blut trinkst, und das Blut ist zur Vergebung der Sünden, in dem Moment, wo du, der Würgeengel ist, jedem sitzt schon an der Pelle und will jeden erwürgen. Aber in dem Moment, wo das Blut durch deinen Mund geht, das Blut Jesu, als Symbol, als Zeichen des Sieges, hat der Teufel die Macht verloren. Die Freimaurer wollen drei Sachen, wollten sie, und das haben sie bei manchen Gemeinden Christen geschafft, die wollen drei Sachen abschaffen. Den Namen Jesus, du darfst den Namen Jesus nicht mehr erwähnen, du kannst Buddha sagen, du kannst Mohammed sagen, du kannst Christus sagen, aber du darfst nicht Jesus sagen. Das ist ihm ein rotes Tuch, der Name Jesus. David Wilkerson, der am Ground Zero in New York mal sprechen sollte, also seine Gemeinde ist die nächste Gemeinde von diesem, wo die Türme dort standen, und er sagt, gut, ich bin bereit zu sprechen. Und dann hat irgendjemand rausgekriegt, das ist ein Fundamentalist, und dann sagt er, darf den Namen Jesus nicht erwähnen. Dann sagt David Wilkerson, Dankeschön, und ich werde hier auch nicht sprechen. Du siehst, du darfst alles, da darfst du alles erwähnen, bloß nicht Jesus. Das Zweite, was der Teufel, wo er Wut und rotes Tuch sieht und so weiter, ist das Blut Jesu. Schau dir die ganzen modernen heutigen Lieder, da wirst du vom Blut Jesu nichts mehr finden. Das ist unästhetisch. Und das Letzte, das Kreuz Jesu. Das Kreuz Jesu. Aber genau das ist, schau doch die alten Pfingstler an. Es ist Kraft, 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 wunderbare Kraft in dem Blut des Herrn. Die singen und die haben Sieg gehabt. Und wo sind heute die ganzen Charismatiker und Pfingstler? Weil sie verleugnen die Kraft des Kreuzes, des Blutes und des Namens Jesu. Da werden keine Teufel mehr ausgetrieben. Und deshalb, wir möchten ganz bewusst wieder zum Abendmahl zurückkommen. Und wir möchten den Sieg Jesu preisen, den Sieg Jesu feiern. Was dort auf Golgatha geschah, gilt immer noch. Und das ist unsere Kraft. Und die ersten Christen haben das regelmäßig Abendmahl gefeiert und sie haben Sieg gehabt. Deshalb hat das Christentum, das Urchristentum innerhalb des ersten Jahrhunderts das ganze römische Imperium überschwemmt mit dem Glauben an Gott. Das war das Geheimnis, weil sie die alten Symbole verwendet haben, vom Tod und Leben. Und wir müssen diese alten Symbole vom Tod und Leben heute verwenden, nicht morgen und übermorgen oder gestern und vorgestern. Heute ist der Herr noch genauso aktuell wie eh und je. Halleluja! Praise Gott! Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen, in die Gegenwart Gottes gehen. Wir haben einen guten Vater, einen guten Gott, und den möchten wir anbeten heute Morgen. Halleluja, preis dem Herrn. Herr, ich danke dir für deine Güte, dass wir Jesus haben und dass wir miteinander das Mahl feiern dürfen. Und du hast gesagt, mich hat's verlangt, und Herr, und auch uns verlangt jetzt, nachdem wir das alles gehört haben, wir wollen mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist, mehr von der Herrlichkeit des Himmels, mehr von dem, was Jesus damals hier seinen Jüngern verteilt hatte, als er wegging, bevor er wegging, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er gepeinigt wurde, geschlagen, verraten, bespuckt und gedemütigt wurde. Herr, er hat alles verteilt. Seine Gaben hat er verteilt, seine Ämter hat er verteilt. Alles hat er seinen Jüngern ausgeteilt. Und ich danke dir, dass wir das im Abendmahl wieder, alles wieder neu zurückholen dürfen. Halleluja. Und zwar in uns aufnehmen dürfen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Gut, Jesus macht uns rein von allen Sünden. Danke, Herr. Halleluja, Halleluja. Da ist das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Das ist das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Das ist das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Das ist das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Danke, Herr. Heilige auch diesen Kelch. Und da bist du gegenwärtig, Herr Jesus. Anbetung sei dir. Lob und Dank und Ehre sei deinem wunderbaren Namen. Amen. Halleluja. Und wir singen weiter und preisen den Herrn. Und hat jetzt in Anspruch, in seine Wunden. Halleluja, bist du geheilt. Du darfst teilhaben. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Sharapashinti. Ich preise und anbete dich. Sei dein Name. Ach so, hier noch. Pray. Du brauchst noch was. Preis Gott. Preis dem Herrn. Halleluja, Halleluja. Wir preisen den Herrn, wir beten den Herrn an. Halleluja, der Leib des Herrn, der für uns gebrochen wurde. Preis Gott. Bleibt noch vorne, Brüder. Preis dem Herrn. Danke. Noch vorne bleiben. Halleluja. Ich glaube noch. Bruder Samuel, du darfst in Hebräisch beten. Ein besonderer Wunsch aus Israel. Mir schreiben Leute aus Israel und die messianischen Juden. Ja. Und die haben gesagt, es tut uns so gut, wenn du ab und zu mal auch in Hebräisch betest. Und du solltest einfach in Hebräisch Gott loben und preisen. Aus Liebe zu den Geschwistern in Israel, die Jesus lieb haben. Noch einfach Gott uns segnen hier.
Avinu Basamayim. Toda. Seata imitanu hayomba bokir.
Ja.
Toda. שאנחנו יכולים לקחת את הגוף של ישוע, גם יכול לסתות את הדם של ישוע. את הדם הוא נתן לנו את התקווה. תודה בשביל הכל, מה אתה עשית בחיים שלנו. תודה ישוע, בשם ישוע המשיח. אמן.
אמן. Praise Gott. Wir fassen uns an die Hände und sprechen das Gebet, alle Gebete. Ich warte noch, bis der Bruder da ist. Einfach das Gebet, alle Gebete. So, Gott segne dich. Lass uns zusammen das Gebet unseres Herrn Jesus sprechen. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nimm noch ein, zwei, drei Geschwister so in den Arm und sag, der Friede Gottes sei mit dir.
Der Friede Gottes sei mit dir.
Der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Der Friede Gottes sei mit dir. Da haben Leute aus Israel geschrieben, die hören diese Andachten in Israel.
Wunderbar, weiß Gott.
Und er hat gesagt, es tut so gut, wenn jemand in Hebräisch auch in Deutschland betet. Praise Gott. Amen. So, wir nehmen Platz. Lasst uns Platz nehmen. Jetzt kommt der zweite Teil, ein sehr guter, wichtiger Teil, Mission. Und ich freue mich, dass Matthias da ist. Wo darf ich dich bitten? Sind Verwandte zu Geschwister Kitrovic und ich freue mich, dass sie da sind. So, nehmt Platz. Willst du dieses Mikrofon oder dieses Mikrofon? Okay. So, Schwester, nachher könnt ihr euch küssen und lieb haben. Renate. Okay. Matthias ist schon über 10 Jahre oder 10 Jahre lang in Thailand Missionar und er wird uns über seine Arbeit berichten und auch Bilder zeigen. So, ich denke, fühlt euch wohl. Wir geben einen Applaus und heißen willkommen.
Ja, herzlichen Dank. Versteht man mich? Ja. Versteht man mich? Ja, jetzt geht's besser, glaube ich. Wunderbar, ist es nicht wunderbar, gemeinsam Abendmahl zu feiern? Ich habe viele von Ihnen überhaupt noch nie gesehen, aber doch sind wir mit Jesus verbunden und deshalb bin ich ganz, ganz froh, gemeinsam mit euch und Ihnen Abendmahl zu feiern. Wirklich was ganz Besonderes. Wir möchten heute Morgen, oder ich, in Vertretung natürlich mit meiner ganzen Familie, etwas von dem erzählen, was Gott in Thailand tut. Seit 10 Jahren, Pastor Matutis hat es schon gesagt, sind wir in Thailand und arbeiten dort mit der überseeischen Missionsgemeinschaft. Und dieser Vers, der geht mit uns. Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gott hat etwas angefangen in Thailand und wir dürfen etwas sehen, dass Gott Menschen verändert, neue Gemeinden gründet. Und es ist einfach wunderbar, dass Gott sein Werk, das dort im Moment beginnt, weiterführen wird, bis dass Jesus wiederkommt. Ich möchte ja kurz meine Familie vorstellen. Meine Frau war ja auch mit im Gottesdienst. Ich denke, die ist im Moment hinten bei den Kindern wieder. Die Raffaela und dann haben wir noch den Joel und den Simon, 4 und 6 Jahre alt. Ja, vielleicht können wir mal das nächste Bild machen. Woran denken wir, wenn wir Thailand hören, das Wort Thailand? Wir denken an Reisfelder, lachende Menschen. Eigentlich müsste da noch was kommen jetzt. Ah, okay. Ah, wunderbar. Schön. Ja, Reisfelder, lachende Menschen, vielleicht einfach weiter. Buddhistische Tempel. Und der König, Bhumibol, heiß geliebt, sehr geliebt, wird fast als ein Gott vergöttert in Thailand. Aber auch der Militärputsch ist uns ein Begriff. Das Militär kam und hat die Regierung außer Kraft gesetzt, große politische Unruhen und natürlich Sextourismus, ein dunkles Kapitel von Thailand, was ich nicht verschweigen möchte. Wo liegt denn eigentlich Thailand? Da mitten in Asien, ja, hier vergrößert mit der Hauptstadt in Bangkok und da leben wir seit fast 10 Jahren. Wir haben in Zentralthailand die Sprache gelernt, sind aber dann nach Bangkok, da wo es richtig brennt, da wo alle Not auf einem Haufen ist, mittendrin, da arbeiten wir mit unserer ja, Missionsgemeinschaft. Nächste bitte. Wir möchten dort sein, um Jesus zu verherrlichen. Jesus soll groß gemacht werden in diesem Land und wenn wir von Gemeinden hören, wenn wir an Gemeinden denken, dann denken wir leider auch an Widerstand. Das ist nicht so einfach, dort Gemeindeaufbauarbeit zu tun. Wir denken an ein langsames Wachstum, wir denken an kleine und schwache Gemeinden. Und das ist ein Bild in Thailand, das uns oft sehr, sehr weh tut. Aber Gott tut etwas und da darf ich das nächste bitten, genau. Wachstum der christlichen Gemeinden in Thailand. Beim nächsten Klick kommt eine kleine Grafik für diejenigen, die vielleicht ein paar Statistiken mögen. In den letzten Jahren hat Gott unglaublich gewirkt. In den letzten Jahren hat Gott 1000 neue Gemeinden entstehen lassen. Nicht alle durch unsere Missionsgemeinschaft, aber doch durch die Anstrengung vieler, vieler Kollegen. Nur in diesen 6 Jahren sind 1000 neue Gemeinden dazugekommen. Kleine Gruppen, die sich treffen und Gott loben und anbeten. Nächste bitte. Das war in 2003 und das ist ein kleines Suchbild für Sie heute Morgen. In 2003 sah die Statistik so aus, in diesen 1000 kleinen Gesichtchen sind 2 dabei, die lachen können, weil sie Jesus kennen, weil sie Christen sind. Wer findet die? 2 dort mittendrin, direkt nebeneinander irgendwo. Ja? 6. Reihe links. Ja, vielleicht darf ich mal um einen Klick bitten und dann sehen wir es alle. Genau, dort sind sie. Das war in 2003 und in 2003 war auch das Jahr, als wir das erste Mal hier bei Ihnen in der Gemeinde waren. Das war noch damals in der Kirche. Jetzt darf ich noch bitten, noch mal weiter zu klicken. Und jetzt 2009, jetzt ist ein fröhliches Gesicht dazugekommen. Das ist eine Statistik, die wir jetzt mal ausgerechnet haben. Und das ist einfach schön zu sehen. Gott tut etwas. Natürlich, wenn wir dieses ganze Bild sehen, ist es überwältigend. Aber immer einer nach dem anderen wird verändert. Gott verändert Menschen. Immer einer nach dem anderen. Ja, Gott ermutigt einheimische Christen, ihren Glauben weiterzugeben. Und hier möchte ich ein kleines Beispiel erzählen. Das ist das Schöne. Wir beginnen als Missionare eine Arbeit, versuchen das aber auch in einheimische Hände abzugeben. Und hier sehen wir, dass auch Christen Verantwortung übernehmen. Und so gab es in Nordthailand ein General, der hat mal am Königshof gearbeitet, also ein sehr, sehr gebildeter, sehr angesehener Mann. Er ist mittlerweile in Rente und hatte so eine Haushaltshilfe bei sich im Haushalt, die ihm geputzt hat und Essen gekocht hat und so weiter. Und diese Haushaltshilfe war Christ. Und dann hat diese Haushaltshilfe sich überwunden und hat lange gebetet, bis sie es endlich geschafft hat und hat diesem General ein christliches Traktat weitergegeben. Und der General hat gelesen und wurde neugierig und sagte, hey, kannst du mir ein bisschen mehr von diesem Jesus erzählen? Oh, die Haushaltshilfe war wirklich ein bisschen überfordert. Sie hat dann ihren Pastor geholt. Und auch der war in der Gegenwart von diesem General dermaßen überfordert, dass er keinen Ton rausbrachte. So musste dann noch ein anderer Pastor herbei und der hat dann ein bisschen erklärt, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. Und dann hat der General gesagt, okay, gib mir 2 Tage Bedenkzeit. Ich möchte überlegen, ob ich auf dieses Angebot von diesem Jesus eingehe oder nicht. Und man verabredete sich, es war an einem Nachmittag, dann in 2 Tagen wieder Kontakt aufzunehmen, zurückzukommen und zu sehen, was ist die Entscheidung von diesem General. 3 Stunden waren vorbei, abends um 8 Uhr, rief der General an und sagte, ich kann nicht warten. Ich möchte diesem Jesus nachfolgen, bitte kommt, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Und dann sind die wieder hingefahren und nochmal 3 Stunden geredet, abgewägt, was bedeutet es? Und dann hat dieser General sich Jesus anvertraut. Ist das nicht wunderbar? Jesus wirkt. Ja, alle Ehre sei Gott. Und wenn wir sowas sehen, dann muss ich sagen, jawohl, es lohnt sich. Und dieser General hat jetzt wieder Einfluss, einen großen Einfluss auf sein Umfeld, auf andere Familien, auf die Gegend dort in Nordthailand. Das ist einfach schön. Ja, Gott öffnet die Herzen der Studenten, um sein Wort aufzunehmen. Wir haben eine große Studentenarbeit in Zentralthailand. Menschen sind offen, um Jesus anzunehmen. Ja, nächste bitte. Und Gott öffnet die Herzen, um sein Wort aufzunehmen im Dorf und in der Stadt. Und auch da, oder ja, vielleicht erst nochmal weiter. Genau, bei Jung und bei Alt. Und auch hier eine kleine Geschichte. Eine Frau lag sehr im Clinch mit ihrem Mann. Und oft haben sie überlegt, ob sie sich scheiden lassen sollen. Mal waren sie getrennt, mal waren sie wieder zusammen. Und die Frau hat sich aber irgendwann verändert. Zum Positiven hin. Und der Mann hat sich gefragt, warum. Es stellte sich heraus, dass diese Frau Kontakte hatte zu Missionaren, Kollegen von uns. Und dann ist diese Frau zum Glauben gekommen und hat immer versucht, ihren Mann doch auch mitzunehmen in den Gottesdienst. Er wollte nicht. Nein, nur nicht. Das ist die Religion von den Christen, von dem Ausland, von den Ausländern, von denen mit der weißen Haut. Irgendwann hat er sich überreden lassen, ist mitgekommen und als er dann im Gottesdienst saß, hat ihn jetzt noch nicht so groß vom Hocker gerissen, aber es gab hinterher eine Kleingruppe, wo er dann mit anderen zusammensaß und man konnte Fragen stellen über den Glauben. Und diese Kleingruppe nach dem Gottesdienst wurde dann abgeschlossen mit einem Gebet. Und während diesem Gebet hat Gott sich diesem Mann offenbart. Durch ein großes Licht, durch eine Vision, er sah Jesus vor sich, und er konnte nicht anders, als auf die Knie zu gehen und hat sofort sein Leben Jesus übergeben. Gott wirkt. Und das sind nur kleine Geschichten. Ich könnte viele von diesen Geschichten erzählen, wo Gott durch Träume wirkt. Wo Gott manchmal nicht so pompös, nicht so im großen Stil auf Menschen eingeht. Manchmal auch ganz im Stillen. Menschen überlegen lange. Und ganz im Stillen, ohne großes Getöse, entscheiden sie sich für Jesus. Gott wirkt in Thailand und das ist ermutigend und deshalb gehen wir im Juli auch wieder gerne hin, weil wir sehen, dort sind Mitarbeiter gebraucht. Menschen, die sich bereit erklären, dort die frohe Botschaft weiterzugeben. Und ja, wir kommen gleich noch ganz kurz zu dem Bereich, was unsere Aufgabe ist. Ja, das Beispiel habe ich erklärt. Das ist unsere Vision, es ist unser Ziel, dass durch Gottes Gnade in Thailand eine einheimische biblische Gemeindemultiplikationsbewegung entsteht. Wow, das ist ein Wort, Gemeindemultiplikationsbewegung, und das bedeutet, dass die eigenen Leute evangelisieren und andere Volksgruppen missionieren. Das heißt, wir sind seit 50 Jahren in Thailand, nicht wir, sondern unsere Mission. Und wir sind an einer Stelle angekommen, wo wir sehen, jawohl, die Einheimischen übernehmen Verantwortung. Und das ist unsere Vision. Wir möchten Gemeinden gründen, und diese Gemeinden gehen dann wieder weiter und gründen mehr Gemeinden. Und so entsteht eine Bewegung, immer weiter, durch ganz Thailand hindurch. Und das ist unsere Vision. Ja, die Missionare, die müssen nicht alles machen. Natürlich sind die noch wichtig, sonst würde ich nicht wieder hingehen. Wir müssen die Einheimischen ermutigen und im Hintergrund arbeiten. Finanzen verwalten, strategisch denken und Schulungen halten. Das ist unsere Aufgabe. Ja, wir konzentrieren uns in Thailand auf Menschen, die dem Buddhismus angehören, dem Glauben der Thailänder. Und Thailänder bedeutet, Buddhist zu sein. Ich habe einmal eine Nudelsuppe gekauft und ich komme ins Gespräch und frage, oh, sind Sie Christ? Weil sie hatte was gesagt von einem christlichen Gästehaus. Und dann sagt die Frau, nee, ich bin ja Thailänder. Ich habe ja nicht gefragt. Natürlich weiß ich, dass sie Thailänder ist. Sie wollte sagen, natürlich, Thailänder zu sein bedeutet, Buddhist zu sein. Ja. Ganz kurz eine Auflistung von den Religionen dort in Thailand. Buddhisten 93,5% und wir sehen da diesen großen Abschnitt in diesem Kreis. Muslime, Chinesen und nur 1% Christen. Und von diesen weniger als 1% Christen sind natürlich auch viele dabei, die nur Christen beim Namen sind. Ja. Viel Arbeit. Ja, die Leute in Thailand sind sehr, sehr vom Geisterglauben geprägt, beeinflusst. Und Menschen, die das erlebt haben, wo wirklich Angst vor Geistern herrscht, das ist unglaublich. Menschen oder auch gute Freunde von uns, die bei uns in der Familie mit gewohnt haben, Jugendliche, die wollen nachts nicht neben unserem Haus vorbeigehen. Sie haben Angst vor Geistern. Aber auch andere Menschen in ihrem täglichen Leben, es gibt Geisterhäuschen überall, an jedem Grundstück. Und die können nicht an diesem Geisterhäuschen vorbeigehen und nicht diesen Weih machen, dieses Respektieren von den Geistern. Wenn man das nicht macht, könnte ja der Zorn auf jemanden gelenkt werden. Oder sie müssen ihr Karma aufbessern. Das heißt, sie glauben ja an die Wiedergeburt, die Reinkarnation im Buddhismus. Sie wollen immer gute Werke tun und sie wissen nie, wann haben sie jetzt genug getan, sodass im nächsten Leben das vielleicht uns ein bisschen besser geht als in diesem Leben. Das ist ein ständiger Druck. Da ist eine ständige Not da. Das sieht man nicht als Tourist in Thailand, wie es wirklich in diesen Menschen aussieht. Ja, Aberglauben, Ahnenverehrung und natürlich der Materialismus ganz stark, ist nichts anderes als bei uns hier in Deutschland und in Berlin. Ja, was denn jetzt ganz konkret unsere Aufgaben? Als ich das letzte Mal da war, habe ich von dieser Stiftung Ban Nok Kamin erzählt. Wir hatten damals eine Arbeit unter ehemaligen Straßenkindern. Wir haben diese Arbeit langsam in einheimische Hände übergeben. Dann der Tsunami. Ich war sehr aktiv im Wiederaufbau. Wir haben Boote gebaut, wir hatten Häuserbauprojekte und natürlich Seelsorge, Seelsorge, Seelsorge. Viel, viel Not, viel Elend in diesen Gebieten. Ich war regelmäßig dort und habe in ganz verschiedenen Bereichen mitgeholfen. Unsere Aufgabe momentan, eben, man ist 10 Jahre dort, wir sehen unsere Aufgabe mehr in der Schulung. Neue Missionare müssen angelernt werden, die müssen verstehen, worum es geht bei dieser Kultur. Und deshalb sehen wir unsere Rolle in der Schulung, im Coaching, in der Seelsorge, eben weil viele Missionare doch sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben, mit dieser ganzen neuen Situation umzugehen. Und deshalb sind wir da und arbeiten in den Bereichen Member Care und Member Development. Tut mir leid, das sind diese neumodischen Begriffe. in der Personalentwicklung. Wir kümmern uns um andere Missionare an der Front. Bei der Bundeswehr würde man sagen, wir sind im Nachschub oder modern, wir sind in der Logistiktruppe. Ja, das ist unsere Hauptaufgabe. Ja, genau, allgemeine Verwaltungsaufgaben, Visa, Finanzen, Kommunikation mit verschiedenen Heimatländern. Wir haben Missionare, über 1000 Missionare aus der ganzen Welt, von allen möglichen Ländern, nicht nur Deutschland. Und da gibt es viel zu regeln, viel zu organisieren. Ja, ja, ich habe die Teamleitung der einheimischen Mitarbeiter, mache Andachten mit denen und bin für die da und habe dann noch den Vorsitz des Verwaltungsrates und ja, nächste bitte, und noch bin in der Verwaltungsleitung von unseren Gästehäusern. Wir haben Gästehäuser, wo Missionare hinkommen können, wenn sie nach Bangkok müssen, um zur Botschaft zu gehen, um das Visum zu klären. Die müssen irgendwo übernachten und da haben wir eben eine Möglichkeit auch und da bin ich auch mit dabei. Und das Letzte, eine kleine Kleinigkeit, bin verantwortlich für unseren Internetauftritt. Das frisst auch manchmal einiges an Zeit, aber es muss gemacht werden, eben als Mitarbeiter in der Logistiktruppe. Genau. So, 4000 Gemeinden gibt es in Thailand, aber um alle Menschen zu erreichen, brauchen wir noch 60.000. Das heißt, ich habe erzählt, dass Gott wirkt, dass Gott etwas tut. Aber wir sehen die Not von so vielen Menschen, die im Geisterglauben, im Buddhismus gefangen sind. Sie sind nicht frei. Jesus hat sie noch nicht frei gemacht. Und deshalb bin ich hier in Deutschland, um auch für das Gebet zu motivieren, Menschen wirklich aufzurufen, um für diese Menschen in Thailand einzustehen. Wir brauchen mehr Gemeinden, dass Menschen erreicht werden können mit der lebendigen Botschaft von Jesus Christus. Ich habe noch 3 Gebetsanliegen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir noch kurz Zeit haben, dafür zu beten. Eben, es ist unheimlich wichtig, dass wir für Christen in Thailand beten, dass sie dem Druck widerstehen, ja, und nicht in ihre alte Religion zurückfallen. Wir möchten für Buddhisten beten, die Interesse an Jesus bekunden, aber durch den Druck ihrer Familie zurückhalten lassen. Und manche Missionare in Thailand sagen, es ist schwerer, in Thailand zum Glauben zu kommen, als vielleicht in irgendwelchen, im Mittleren Osten, in den Ländern dort, wo der Islam vorherrscht. Das hört sich als eine ganz schöne Aussage an, eine steile Aussage, aber es ist sehr, sehr schwer. Die familiäre Bindung, die gesellschaftliche Bindung, der Druck ist sehr, sehr hoch. Ja, und natürlich für Mitarbeiter. Es gibt viel, viel Arbeit. Bitte beten Sie auch für Mitarbeiter, dass Menschen sich bereit erklären, nach Asien zu gehen, um dort mitzuarbeiten, mitzuhelfen bei der großen Ernte. Bevor wir beten, noch einen kleinen Hinweis. Wir haben hinten was ausgelegt, eine kleine Broschüre über unsere Arbeit, von unserer Mission. Die können Sie sich gerne mitnehmen und noch ein kleines Gebetskärtchen. Wer vielleicht ein Anliegen hat, auch für uns als Familie zu beten, kann sich das auch gerne mitnehmen, in die Bibel legen und für uns beten. Da stehen auch noch andere allgemeine Informationen drauf. Vielen Dank. Ja, wie können wir es machen? Eine Gebetsgemeinschaft?
Nein, wir machen so, ich lade ein paar Brüder ein, die segnen dich und wir beten als Gemeinde für dich und deine Frau. Deine Frau ist, die ist aber noch drin. Okay, lass mal drin sein. Ich darf Gerhard und Samuel, dich darf ich auch bitten, dass wir einfach für dich beten, für Thailand beten. Wir danken dir für die Information. Winfried, kannst du auch nochmals kommen? Und wir wollen einfach für dich beten und dich segnen. Und die Gemeinde bitte ich aufzustehen. Hebt eure segnende Hände, während wir hier beten und unseren Bruder und seine Arbeit segnen. Schwester, ich darf dich bitten auch noch. Wir beten für Thailand heute. Und wir möchten dich einschließen in unserem Gebet. Halleluja. Lieber Heiland, ich möchte zuerst einmal anfangen, einfach unser Bruder in deine Hände zu legen, ganz Thailand, die ganze Arbeit, die ganze Missionsarbeit, die dort läuft und abentwickelt wird, dass das wirklich unter dem Segen und Schutz Gottes liegt. Herr Jesus, segne meine Geschwister, segne die Familie, beschütze die Familie, aber auch die Missionare. Ich segne sie jetzt im Namen Jesu. Samuel, betest du?
Unser lieber himmlischer Vater, wir bringen diese Schwester und die Brüder und die Kinder in deine Hand.
Ja.
Danke, Vater, du hast denen die Vision gegeben, nach Thailand zu gehen, da unter diesen Menschen deine Botschaft zu proklamieren. Hilf denen, dass ihre Dienst bringt forth viel Frucht in deine Reich. Wir preisen dir und danken dir in unserem Messias Name. Amen. Amen.
Gerhard, betest du auch? Gerhard ist verwandt hier zu
Ja, Vater, den ich bringe dir Raffaela und den Matthias. Du siehst ins Herz, dass sie sich dafür aufopfern. Gib du aber die Kraft und sei du ihre Stütze und ihr Halt, dass sie auch gestärkt durch deinen Willen und durch dein Wort dort tätig sein können. Sie allein, das wäre vergebene Mühe. Ja. Aber wenn du es in die Hand nimmst, dann werden zusammen. Sie die nächsten 10 und 20 und 30 Jahre in deinem Weinberg erfolgreich sein. Und dafür danke ich dir.
Amen. Preis Gott, betest du auch mit uns.
Herr, gib ihnen Kraft und die Geduld und die Gelassenheit. Und du weißt, was sie brauchen und schütze sie und tu alles, was du kannst, denn du bist der Größte und der Glückliche auf der Welt. Ich danke dir.
Halleluja. Und wir segnen sie jetzt, Vater, in deinem Namen. Amen. Amen. Samuel, wann gehst du nach Ägypten?